Herzlich willkommen beim We Are Family Diabetes Familien Podcast. Mein Name ist Maren Stürny. Ich lade in Zusammenarbeit mit der Blood Sugar Lounge Gäste zu mir ein, die euch von interessanten Facetten ihres Diabetes Familienalltags berichten. Heute ist Andrea Mühlen bei mir zu Gast. Sie ist 54 Jahre alt und lebt mit Diabetes Typ 1, seit sie 13 Jahre alt ist. Hallo Andrea.
Hallo Maren, schön, dass ich hier sein darf.
Mit Andreas Mann Hajo zusammen hat Andrea zwei Söhne, die keinen Diabetes entwickelt haben. Sie sind heute 23 und 26 Jahre alt. Andrea nutzt derzeit die T-Slim-Pumpe im Control-IQ-Modus zusammen mit dem Dexcom G6. Liebe Andrea, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Honigsüßer Typ Nummer 1. Wie kamst du auf diesen Titel und worum geht es in dem Buch in aller Kürze?
Ja, das Buch ist generell erstmal so aufgebaut, dass ich zum einen von meinem Leben erzähle mit meinem Diabetes und zum anderen mein Mann und auch mein Diabetologe an wichtigen Stellen dann Problematiken aufgreift und ja, Zusammenhänge relativ leicht verständlich, aber fachkundig erklärt. Und mir kam dann so beim Schreiben die Idee, dass das ganze Buch doch vielleicht etwas aufgelockert werden könnte, ja, wenn man dann noch so ein paar nette Zeichnungen oder Cartoons ergänzen würde. Und meine Schwägerin macht sowas. Und ich traf mich mit ihr und wir kamen dann über die Cartoons für mich und meinen Mann ins Gespräch. Und sie fragte mich dann auch, aber der Diabetes, der ist doch eigentlich auch eine wichtige Figur in deinem Buch. Irgendwie spielt er ja auch eine Hauptrolle. Und dann begann sie einfach spontan zu zeichnen und ja, spontan wie sie ist, ein Tropfen als Kopf. Sie dachte an den Bluttropfen, den Insulintropfen. Mir kam dann auch der Urintropfen so in den Sinn, weil als ich loslegte mit Diabetes, wurde dann auch der Urin kontrolliert oder der Zucker quasi am Urin bestimmt. Ja, und dann skizzierte sie diesen Kopf, noch einen Körper mit Armen und gab der Figur noch so einen frechen Gesichtsausdruck. Und da war in dem Moment, ploppte das in meinem Kopf so auf, ey, Typ Number One. Das war für mich total klar. Und dann kam noch dieses Wort Honigsüß, natürlich abgeleitet, Diabetes mellitus, honigsüßer Ausflug. Das lag bei mir dann irgendwie so auf der Hand. Und irgendwie ist er ja auch für uns alle so ein klebriger und nervender Typ, ja, dem mit uns durchs Leben geht, eben auch mit mir durchs Leben geht. Und ja, genau darüber schreibe ich in meinem Buch, ganz persönlich und offen, mein Lebensweg mit diesem Typ Number One, 40 Jahre lang, mit vielen Höhen und Tiefen und Erfahrungen einfach in Schule, in Studium und Beruf, in Partnerschaft und Schwangerschaften und generell im Leben mit meinen Kindern, aber auch auf Reisen und bei Hobbys und ja, einigen Dingen mehr, die ich in meinem Leben auch mit Diabetes erleben durfte.
Du sagst hier so ein bisschen so ein nerviger Typ. Nervt er dich heute auch noch so richtig aktiv oder wann nervt er dich heute noch oder ist er eigentlich relativ friedlich geworden?
Nein, also der kommt immer noch, auch nach 40 Jahren, ganz oft zu den Momenten, wo ich es gar nicht brauche, weil auch ich dann vergessen habe, rechtzeitig zum Sonntagsfrühstück meinen Insulin abzurufen oder der Katheter dann doch verstopft war oder die Hormone aus irgendeinem Grund verrückt spielen und immer eigentlich dann, wenn man es nicht braucht. Ich glaube, das ist Leben mit Diabetes, der gehört immer dazu und der wird auch immer wieder hinterhältig irgendwo auftauchen. Denn wir sind Menschen und mein Tag ist nicht wie jeder andere Tag gleich und ich esse nicht immer das Gleiche und ich vergesse auch Dinge und von daher, der ist immer noch ganz oft auch hinterhältig dabei.
Du hast gesagt, dein Mann hat hier auch mitgewirkt beim Buch. Wie habt ihr euch denn vertragen beim Buchschreiben?
Also eigentlich lief das immer ziemlich freundschaftlich und gegenseitig bereichernd ab, weil also zunächst einmal habe ich ja meine Geschichte geschrieben. Und da kam aber ganz schnell an verschiedenen Stellen so der Gedanke, Mensch, das könnte man noch mal so ein bisschen genauer erklären. Und dann habe ich mir so Überschriften notiert, wo ich gedacht habe, ach, da könnte eigentlich eher noch so medizinische Kommentare zu schreiben. Und das ergab sich dann immer mehr im Laufe des Buches, im Laufe der Geschichte. Und dann haben wir irgendwann ich habe immer quasi so Überschriften immer gegeben, zu denen er was geschrieben hat. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben sehr kritisch allerdings die Texte des anderen gelesen. Also da kam dann auch schon manchmal, das kannst du da und da nicht so schreiben. Oder ich habe dann manchmal gesagt, du, das ist an der Stelle viel zu viel Medizin. Weil natürlich kann man zu vielen Sachen auch medizinische Fachbücher einzeln schreiben. Da muss man dann manchmal ein bisschen kürzen. Und ich habe dann an einer Stelle auch oder an anderen Stellen was geändert. Und es ging ja letztendlich zunächst auch um meine Geschichte. Und ich wollte nicht so viel Medizin da immer reinbringen. Und eben auch nur das letztendlich auch da eine ganz gute Mischung daraus entstanden ist. Problematischer war es dann eher allerdings bei der Zeiteinstellung und Zeiteinteilung, da ich zu Hause war. Ich hatte ein Sabbatjahr, in dem ich dann natürlich zu Hause viel Zeit hatte, arbeitete er normal weiter in der Praxis und der Großteil der gemeinsamen Arbeit fand dann eher mal den Urlauben statt und wo er sich dann nicht so wirklich erholen konnte. Aber letztendlich hat das Buch uns total viel Spaß zusammengebracht und es war eine sehr positive Erfahrung, dieses gemeinsame Projekt so erfolgreich dann auch durchzuziehen. Alles gut.
Stelle ich mir jetzt ganz romantisch vor, wie ihr im Urlaub da das Buch vorantreibt.
Ja, wir saßen auch manchmal nach dem Frühstück in irgendwelchen Räumlichkeiten und jeder an seinem Laptop und arbeiteten und die anderen Gäste machten Urlaub und fragten sich dann, was macht ihr eigentlich da die ganze Zeit? Also es war schon sehr amüsant manchmal.
Du beschreibst ja 40 Jahre mit Diabetes. Da ist natürlich auch einiges an Familienszenerien dabei, die uns hier beim We Are Family Podcast besonders interessieren. Mit 13, ich habe mal gehört, das sei das schwierigste Alter, Diabetes zu bekommen, so am Anfang der Pubertät, wo man ja auch noch so andere Themen hat, ne? Wie hast du das denn empfunden damals?
Also für mich brach eine Welt zusammen und das glaube ich ist ja heute immer noch so. Ich habe mich, sehe mich noch schreiend auf dem Teppich meiner Eltern liegen. Meine Gedanken waren nie mehr Eis essen, nie mehr was Süßes. Wie soll mein Leben überhaupt weitergehen? Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe, weil ich habe es erstmal nur für mich geschrieben und habe dann aber festgestellt, Mensch, das könnte ja ganz viele Menschen auch interessieren, wie so ein Leben eigentlich dann doch funktionieren kann mit Diabetes und welche Möglichkeiten man doch alle hat. Für mich war es dann so, nach dieser ersten Frustration habe ich gemerkt, dass meine Eltern unheimlich stark darunter gelitten haben. Die waren völlig überfordert, waren sehr traurig und auch sehr nachdenklich. Und ich war, wie du sagtest, 13, 14 Jahre und ich habe damals sehr rational für mich die Erkrankung angenommen und habe das komplette Diabetesmanagement eigentlich ja selbst in die Hand genommen. Meine Eltern vertrauten mir, die sahen, dass ich das ganz gut im Griff hatte und von daher war das zwischen uns nie ein Problem. Ich durfte auch an sämtlichen Klassenfahrten und Orchesterfahrten alleine teilnehmen, da fuhr keiner mit, da betreute mich niemand. Teilweise setzten meine Eltern sich sogar dafür ein, dass die Leute mich nicht mitnahmen, also zum Beispiel ein Dirigent, der etwas Sorge hatte, da hat meine Mutter lange Gespräche geführt, dass ich doch bitte mitfahren dürfte. Und ich glaube allerdings auch, dass es damals leichter war, so einen normalen Alltag auch in der Schule mit Diabetes zu haben. Es gab keine Pumpe für mich, es gab kein CGM, es gab kein Blutzuckermessgerät. Ich spritzte und injizierte mir morgens und abends die Insulinspritze und ansonsten musste ich essen nach Plan. Das heißt, ich musste dann auch zu bestimmten Uhrzeiten die richtige Menge BEs essen. Aber das hatte eben auch Vorteile, denn es wurde nicht ständig über den Diabeteswert gesprochen. Also den hatte ich ja gar nicht. Ich wusste jetzt nicht um 10 Uhr, wie ist dein Zuckerwert, weil es gab nur die Urinkontrolle ab und zu, die natürlich sehr ungenau war. Und von daher war der Diabetes nicht so präsent. Das ist natürlich heute durch die Technik ganz anders geworden und ganz bestimmt auch für die Blutzuckerwerte und die Einstellung sehr viel besser. Gott sei Dank.
Du hast vorhin gesagt, deine Eltern waren traurig. Waren sie traurig über den Diabetes oder über deine Reaktion, deine Traurigkeit, deine Wut? Oder ja genau, woraus bestand ihre Traurigkeit?
Ich glaube, die Traurigkeit bestand, sie hatten keine Schuldgefühle. Also das hatten sie, glaube ich, ganz schnell raus, dass da keiner Schuld hatte, dass das Kind jetzt diese Erkrankung hat. Es war wirklich eher, glaube ich, die Sorge, jetzt im Nachhinein sind leider beide verstorben, ich kann sie nicht mehr genau fragen, dass sie Sorge hatten, wie mein Leben laufen wird, was aus mir wird. Meine Mutter hatte lange Zeit auch Sorge, welchen Partner ich bekomme. Das war für sie ganz wichtig, dass ich jemanden finde, der dafür Verständnis hatte. Also diese Sorgen, die waren unheimlich präsent. Und die habe ich versucht zu nehmen, indem ich ihnen sehr deutlich gezeigt habe, ich schaffe das schon. Ich nehme das jetzt in die Hand und ich bin jetzt diszipliniert und ich mache das so, wie es sein muss und habe den Diabetes dadurch sehr schnell akzeptiert.
Konntest du ihnen denn die Sorge nehmen letztendlich?
Ja, also ich denke, dadurch, dass sie mir vertraut haben und dadurch, dass ich ja wirklich gezeigt habe, dass alles gut läuft, konnte ich ihnen die Sorge nehmen. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe jetzt noch so ein Thema mit Familienszenario, Sachen Nachwuchs. Gehen wir mal ein bisschen weiter von der Pubertät jetzt mal so ein bisschen ins Frauenalter, sage ich mal so, Nachwuchs. Was sind deine Gedanken dazu oder was waren damals deine Gedanken dazu in Bezug auf den Diabetes?
Also ich wusste von meinen Ärzten, die mich ja damals auch betreut haben, dass es möglich ist und war auch, Kinder zu bekommen. Das ist allerdings auch eine große Disziplin verlangt bezüglich der Blutzuckerwerte. diszipliniert mit meinem Diabetes zu leben, hatte ich ja sowieso schon früh gelernt. Und für mich stand einfach immer fest, ich wollte Kinder. Also das war immer schon als sehr Jugendliche für mich ein Ziel, dass ich Kinder und Familie haben möchte. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Und für mich stand fest, das lasse ich mir nicht von meinem Diabetes und von meinem Typ Nummer 1 irgendwie nehmen. Ich wollte die Herausforderung annehmen und bin auch unglaublich optimistisch daran gegangen. Also ich hatte nie wirkliche Ängste oder Sorgen, dass wegen dem Diabetes irgendwas passieren könnte. Ich habe mir auch keine Sorgen darüber gemacht, ob meine Kinder Diabetes bekommen. Natürlich ist das immer auch irgendwo im Kopf drin. Ich wusste aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit ja relativ gering ist. Und das zieht mich alles also nie von dem Kinderwunsch ab. Und ich war in dieser Beziehung eigentlich auch genau wie mein Mann dann später uns einig, das wird schon klappen. Also einfach optimistisch daran gegangen.
Was gibt es denn für Mythen in Bezug auf Typ-1-Schwangere? Und kannst du die so ein bisschen aufklären?
Tja, Mythen. Eigentlich ist es gar kein Zauberwerk, gesunde Kinder wahrscheinlich zu bekommen. Man muss letztendlich nur in Anführungszeichen diese eine Sache beachten, nämlich eine gute, und zwar eine richtig gute Blutzuckereinstellung. Und die nicht nur während der Schwangerschaft, sondern vor allen Dingen mindestens 3 Monate, wenn nicht noch früher, bevor man überhaupt schwanger wird. Also wie bei vielen, was mit Diabetes zu tun hat, Spontanität ist da nicht so gut. Man sollte also auch eine Schwangerschaft möglichst planen, soweit das möglich ist. Und ja, eine richtig gute Einstellung, dann denkt man schon an ein HbA1c von unter 6,5. Und ansonsten ist, solange man keine Folgekomplikationen hat und keine bestehen, gibt es eigentlich, ich habe das auch mit meinem Mann nochmal abgeklärt, keinen Grund, keine Kinder zu bekommen. Es ist eine Risikoschwangerschaft, klar, die wird engmaschiger kontrolliert, aber mit guten Absprachen zwischen Diabetologen und Gynäkologen steht einer Schwangerschaft und Kindern meines Erachtens gar nichts im Weg.
Hattest du denn, als du schwanger warst, schon CGM-Systeme? Oder weil du sagtest, man sollte gut eingestellt sein. Wie macht man das in einer Schwangerschaft ohne Pumpe und vielleicht auch ohne CGM-System?
Ja, bei der ersten Schwangerschaft hatte ich tatsächlich auch noch keine Pumpe. Heißt Blutzucker messen, Blutzucker messen, Blutzucker messen. Entsprechend sahen meine Fingerkuppen aus. Bei der zweiten Geburt war es dann, oder bei der zweiten Schwangerschaft auch vorher, hatte ich dann doch umgestellt auf eine Pumpe, mit der es dann schon leichter war, bessere Werte zu erreichen. Aber es verlangt einfach eine sehr gute Disziplin und möglichst nicht irgendwie das Essen im Restaurant ausschweifen zu lassen, mit der Gefahr, dass man es doch nicht richtig einschätzt. Es war sicherlich eine schwierigere Sache, als es, glaube ich, heute mit CGM tatsächlich sein wird.
Gibt es denn bei der Geburt auch irgendwas Spezielles zu beachten?
Naja, es gibt da zum Beispiel diese Sachen, auch Fehl- oder Frühgeburten könnten Ursache haben, auch den Diabetes. Das ist Quatsch. Auch große und schwere Babys müssen nicht unbedingt sein. Man muss bei der Geburt, also für die Geburt eigentlich wissen, dass auch da eben die gute Einstellung so wichtig ist. Man sollte wissen, dass Babys schon ab der 20. Woche selbst Insulin produzieren und dass der überschüssige Zucker, der durch den Blut, der unter durch den Nabelschnur der Mutter ja auch beim Baby ankommt, auch beim Baby schon in Form von Fett gespeichert wird. Das hat natürlich zur Folge, dass Babys von Müttern mit Diabetes und häufig hohen Blutzuckerwerten eben auch zu viel Fett einlagern. Das kann dann auch wieder zu Schäden und Problemen führen. Ist auch so ein Mythos. Frauen mit Diabetes bekommen ganz viele dicke und schwere Kinder. Das muss aber auch nicht sein. Und die Babys gewöhnen sich natürlich an eigene hohe Insulinproduktion und können natürlich da nach der Geburt, müssen nicht schwere und langanhaltende Unterzuckerungen haben und müssen eventuell deshalb auch in die Kinderklinik. Jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung war es so, dass wir ein Krankenhaus beim ersten Kind auch wirklich mit Kinderklinik ausgesucht hatten. Das war eben auch so vorgegeben und vorgeschlagen auf jeden Fall für den Fall der Fälle. Und der zweite Punkt war 1996 bei meinem Sohn Lars, dass er tatsächlich am ausgezählten Tag auf die Welt kommen musste. Also es wurden die Wehen eingeleitet und ich quälte mich stundenlang bei dieser Geburt, weil Lars einfach noch nicht raus wollte. Und die Herztöne wurden irgendwann schwächer, 2 Ärzte warfen sich auf meinen Bauch, die Zange wurde angesetzt. Also das ganze Programm und ein sichtlich erschöpfter Junge kam da mit 3.900 Gramm auf die Welt. Und in dem Moment stand für meinen Mann und mich fest, also beim nächsten Kind machen wir dieses nicht nochmal mit. Also es wird das nächste Kind nicht am ausgezählten Tag auf die Welt gezwungen, wenn es denn nicht selber will. Der andere Mythos mit der Kinderklinik blieb uns dafür aber auch erspart, denn da hatten wir eine sehr junge und ja, forsche Kinderärztin, die zu uns kam nach 2 Stunden, den Lars einmal in die Ferse piekte, den Blutzuckerwerten maß und dann sagte, nö, ist alles in Ordnung, das Kind bleibt bei Ihnen. Also da haben wir totales Glück gehabt. Und 3 Jahre später kam dann Jan auf die Welt mit immerhin 4.300 Gramm in einem Krankenhaus ohne Kinderklinik und hat sich auch eine Woche vor dem Termin, da mussten wir also gar nicht abwarten, die Geburt, da hatte ich eher noch was anderes Lustiges, die Geburt verlief total schnell. Es war auch sehr schmerzvoll, aber ich hatte eine Wahnsinnsunterzuckerung und mein Mann musste mir also nochmal Traubenzucker holen und dann auch intravenös noch was spritzen. Also daher von mir nur der Tipp, immer genug BEs bei einer Geburt dabei haben. Jans Blutzuckerwerte waren aber dann auch okay und das Gewicht von 4.300 Gramm. Also dazu stand dann tatsächlich auch im Entlassungsbericht diabetische Fetopathie mit Makrosomie. Fand ich schon ziemlich dreist, weil das war irgendwie für mich so Schublade auf. Frau mit Diabetes, schweres Kind, also muss da auch irgendeinen Schaden vorliegen, der überhaupt nicht vorlag. Also mein HbA1c war immer gut und Jan hatte überhaupt keine Entwicklungsstörungen. Und da muss man schon dickes Fell haben und sagen, ja, könnt ihr gerne schreiben, aber dem, also das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Zusammenfassend würde ich einfach sagen, was die Geburt anbelangt, man muss nicht unbedingt am ausgezählten Termin festhalten. Und sich klar machen, nicht jedes Kind, das über 4.000 Gramm wiegt, hat eine diabetische Fetopathie, also irgendeine vorgeburtliche Entwicklungsstörung. Wichtig ist immer, auf den Einzelfall zu gucken, denn genauso wie wir alle unseren individuellen Diabetes haben, hat man auch individuelle Schwangerschaften. Aber letztendlich läuft es wie bei jedem gesunden Frau auch. Wenn man auch vorher auf alles geachtet hat, sollte da nicht mehr oder weniger passieren, als es sonst auch passieren könnte.
Das mit dem Unterzucker habe ich noch nicht verstanden, warum die Kinder eher vielleicht einen Unterzucker bekommen nach der Geburt. Und was genau ist eine Ketopathie?
Fetopathie.
Eine Fetopathie. Ich habe Keto. Ich höre immer nur noch Keto. Also was ist eine Fetopathie?
Eine Fetopathie ist das nennt man vorgeburtliche Folgeschäden. Also dass die schon irgendwelche Entwicklungsstörungen haben, die schon vor der Geburt durch hohe Zuckerwerte entstanden ist. Ganz kurz gesagt. Und die Unterzuckerung ist so, dass Kinder als ab der 20. Woche selber Insulin produzieren. Und wenn die Mutter jetzt sehr viele Kohlenhydrate isst und sehr hohe Zuckerwerte hat während der Schwangerschaft, schüttet das Kind eben für diese hohen Zuckerwerte ebenfalls Insulin aus. Und nach der Geburt läuft ja der Stoffwechsel des Babys ganz alleine. Aber die sind jetzt über einen Zeitraum erstmal gewohnt, viel Insulin abzurufen in ihrem eigenen kleinen Körper. Und das kann eben nach der Geburt noch 1-2 Tage lang so anhalten, bis sich quasi auch der Stoffwechsel des Babys komplett normalisiert hat. Und das kann eben auch eine Gefahr für das Baby dann sein.
Jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. Wie seid ihr denn mit euren Kindern in Bezug auf Diabetes Typ 1 umgegangen? Habt ihr irgendwas beachtet?
Erstmal gar nicht. Nicht viel. Also ich habe ganz unauffällig mit meinem Diabetes gelebt. Ich machte alles mit mir aus. Der Diabetes stand und steht auch heute nicht im Mittelpunkt. Die haben schon mitbekommen, dass es ab und zu mehr Gummibärchen schon mal gab bei Ausflügen, als sie klein waren. Das fanden sie natürlich immer ziemlich gut. Ich habe ganz normal gekocht und gegessen. Es gab immer alles zu essen hier, also nicht nur irgendwie zuckerreduzierte Sachen oder gar nichts ohne Zucker. Da waren wir hier eine ganz normale Familie. Und ich habe immer versucht, ihnen keine Angst zu vermitteln, dass mir irgendwas passieren könnte. Was wir sehr viel gemacht haben, und das ist so schade, dass es das nicht mehr zu kaufen gibt, ist die Geschichte vom zuckerkranken Igel, den ich immer noch empfehle. Ich weiß auch nicht, ob du ihn kennst, die Geschichten. Das sind damals Kassetten gewesen, wo auf eine ganz spielerische Art und Weise der zuckerkranke Igel aufklärt, was es mit dem Diabetes auf sich hat. Die gibt's noch zu downloaden im Internet. Also kann ich nur noch mal empfehlen. Damit sind die beiden groß geworden und wussten schon ganz viel, was es so mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Und je älter die beiden wurden, desto mehr Technik jetzt auch bei mir in die Diabetestherapie eigentlich Einzug hielt, fanden die das total interessant. Gerade auch die Jungs. Und es gab immer öfter Gespräche über die Technik und Pumpe und CGM und wie das alles funktionierte. Und dann vielleicht noch ein Gedanke, über den ich auch vorher nicht nachgedacht habe, den ich aber gerne weitergeben würde. Mein Ältester erzählte mir nämlich mal, dass es manchmal bei einer Unterzuckerung für ihn schwer war, sich quasi über die eigene Mutter hinwegzusetzen und sie zu drängen, also mich zu drängen, etwas zu tun, was ich jetzt in meinem benebelten Zustand der Unterzuckerung nicht wollte. Also ich kenne das und ich glaube, das kennen auch viele Menschen mit Diabetes, dass man, wenn man so tiefe Werte hat, man das erstmal ignoriert. Nein, mir geht's gut und ich brauche jetzt nichts und ist doch alles in Ordnung. Und das Kind jetzt sich darüber hinwegsetzen musste, das war für ihn sehr schwierig. Und er war unheimlich dankbar, dass dann eben auch bei mir diese Technik Einzug hielt und ich ja dann schwarz auf weiß sehen konnte, ah ja, okay, der Zuckerwert ist bei 52 und du sollst jetzt vielleicht tatsächlich mal was essen. Eine ganz interessante Kiste, die wir da damals ja auch durchleben mussten.
Das mit dem Igel kenne ich in der Tat nicht. Also danke für den Tipp, das werde ich mir auch mal anschauen. Andrea, was war denn das prägendste Erlebnis zu Hause in Sachen Diabetes mit deinen Jungs?
Ja, das prägendste, das hing eigentlich auch mit der Unterzuckerung zusammen. Allerdings schon einige Jahre vorher, zudem als Lars sich schon getraut hat, sich über mich hinwegzusetzen und über meine verrückte Diabetesart oder Unterzuckerungsart. Und zwar müssen die Kinder ungefähr 2 und 5 Jahre alt gewesen sein, als ich zu Hause also eine richtig schlimme Hypo hatte. Ich rannte da kreischend und hysterisch hier durchs Haus. Und der Jüngere hat sich totgelacht. Er fand das irgendwie total lustig, seine Mama hier so zu sehen. Aber der große Bruder, der hat sich richtig, richtig Sorgen gemacht. Der hat irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht. Der versuchte dann den Papa zu erreichen, konnte aber noch nicht die Telefonnummer auswendig wissen. Das klappte irgendwie nicht. Er versuchte im Telefonbuch was rauszukriegen. Er konnte aber eigentlich noch gar nicht lesen. Und irgendwie fiel ihm dann ein, der Papa gibt der Mama schon mal was Oranges zu trinken. Und dann ging er zum Kühlschrank und holte eine Flasche Orangenlimonade ohne Zucker raus, die mir in dem Moment natürlich auch nicht wirklich half. Und ja, mein Kopf frisst sich irgendwie komplett zusammen. Also das Gehirn schaltet ja so nach und nach in der Unterzuckerung alles aus. Aber ich konnte mich dann irgendwie noch so zusammenreißen, um ihm zu erklären, ich brauche O-Saft, also Orangensaft, was richtig Zuckerhaltiges. Und das verstand er dann auch. Und nachdem er mir das geben konnte und ich es dann auch getrunken habe, ging es mir natürlich relativ schnell auch wieder gut. Für mich war das in dem Moment überhaupt keine große Sache. Aber, und deshalb ist es für mich so prägend, hat mein Sohn mir eben Jahre, auch das wieder Jahre später, erzählt, wie schrecklich für ihn diese Hilflosigkeit war. Mir in dem Moment nicht helfen zu können. Und er hat beschlossen, das hat er mir auch dann erst Jahre später erzählt, eben Arzt zu werden, weil er in diese Hilflosigkeit nie mehr reinkommen wollte. Und ich glaube, das war so für uns alle zusammen hier in der Familie ein sehr prägendes Erlebnis.
Ab welchem Alter konnten denn deine Jungs sich dann so richtig gut unterstützen?
Ja, ich glaube, für Lars fing das dann so an. Ich denke auch, dass man so mit 4, 5, 6 Jahren, je nach Kind, schon zumindest genau sagen kann, wenn die Mama irgendwie komisch ist, dann steht, bei uns war es dann eine Schublade, in der so kleine Orangensaftflaschen standen und die wussten dann, dass sie die rausholen sollten, mir am besten geben sollten und in den meisten Fällen habe ich sie dann auch getrunken und habe das schon irgendwie verstanden. Ich finde es generell total schwer, ja, zu verallgemeinern, wann und mit welchem Alter man mit Kindern über welche möglichen eventuellen Gefahren irgendwie sprechen soll. Ich wollte nie Angst vermitteln und sie nicht zu stark und zu früh irgendwie in die Verantwortung mit reinnehmen. Ich hatte immer Angst, nachher verlassen die das Haus nicht mehr, weil sie denken, wenn die Mama jetzt eine Unterzuckerung hat, dann kann ihr keiner helfen. Deshalb war es für uns immer so eine, ja, möglichst ruhig halten. Manchmal ärgere ich mich darüber, also ich habe natürlich ein super schlechtes Gewissen, dass diese Hilflosigkeit beim Lars so war. Das tut mir unglaublich leid, völlig klar. Und ich bin verdammt froh, dass es heute durch die Technik doch alles wirklich leichter geworden ist.
Ich bin auch sehr, sehr dankbar, wenn ich das vergleiche. Wir haben ja gleich mit Pumpe gestartet, aber eben einer unintelligenten Pumpe. Und jetzt haben wir die, wie du ja auch, die T-Slim mit der Control-IQ-Technologie und es ist einfach so viel mehr Freiheit und so viel mehr Leichtigkeit dadurch wieder zurückgekommen, dass ich mir das gut vorstellen kann, wie du das im Laufe deines Lebens auch erlebt hast, weil ja immer ein Stückchen mehr Technik kam. Wie du schon sagst, manches ist vielleicht ohne Technik einfacher, aber letztlich hilft uns im Alltag die Technik wirklich ungemein.
Ja, das glaube ich auch.
Sag mal, du bist ja Grundschullehrerin.
Ja.
Wie gehst du denn in der Schule mit deinem Diabetes um und wie gehen die Kinder in Bezug auf den Diabetes mit dir um?
Ich bin ja sehr, sehr lange mit meinem Diabetes sehr heimlich und leise durchs Leben gelaufen. Ich wollte niemandem zur Last fallen, ich wollte kein Mitleid, ich wollte gar nichts. Das ging natürlich auch ohne Technik relativ gut. Aber seitdem ist dann auch bei mir piept und vibriert und alles irgendwie schon mal anschlägt, ja, war ich einfach gezwungen, mich zu öffnen. Und seitdem rede ich ja auch ganz anders darüber. Und inzwischen ist es so, ich gehe in die Klassen Und da, wo ich unterrichte, zeige ich meine Pumpe, zeige auch meinen Transmitter, erkläre auch kurz, um was es geht. Und in der eigenen Klasse, wo ich natürlich die meiste Zeit verbringe, ist das eigentlich inzwischen total normal. Also ich rede auch am Elternabend mit den Eltern darüber, erkläre ihnen auch, was los ist, sage dann auch, dass ich das schon relativ lange habe. Und für die Kinder ist es am Anfang super spannend. Also die haben auch ganz viele Fragen immer, die ich natürlich auch herzlich gerne dann beantworte, so entsprechend, dass die Kinder sie verstehen können. Und dann ist das relativ schnell auch normaler Alltag. Ich hatte einmal einen Jungen in der Klasse, dessen Vater auch Diabetes hatte. Und der, wenn ich mich dann irgendwie umdrehte oder doch mal was essen musste, dann guckte er mich immer an und kniff mir so das Auge zu und ich ihm dann zurück, weil das war so süß. Wir wussten dann beide, was los war. Und er zeigte mir dann immer so verständlich, ja, ich weiß schon, was los ist. Das war eine ganz süße Sache. Und wenn jetzt mal die Pumpe Alarm gibt, dann hole ich sie raus. Ich gucke nach, ich reagiere. Das mache ich während des Unterrichts. Die Kinder kennen das inzwischen. Es kommt ja auch nicht jetzt so ständig vor. Ich esse auch mal was und interessant ist auch, dass ich am Anfang des Jahres einen Jungen mit Hörgerät in die Klasse bekam, der natürlich so eine totale Scheu hatte, jetzt mit dieser Technik am Ohr rumzulaufen. Und das war ganz süß. Wir haben uns einfach nebeneinander in die Klasse gestellt und erst habe ich, weil ich die Klasse neu übernommen hatte, gesagt, schaut mal Leute, ich habe das und das und das und das brauche ich wegen der Sache. Und hier der so und so, der hat auch ein Gerät bei sich und der braucht das eben für eine andere Sache. Das hat so ein bisschen die Angst genommen. Das war eigentlich ein sehr schöner Moment.
Das kann ich mir vorstellen. Hattest du auch schon mal ein Kind mit Diabetes Typ 1 bei dir in der Klasse oder in der Schule?
Tatsächlich noch nicht. Aber wir hatten mal, boah, das ist schon wirklich viele Jahre her, da hatten wir, glaube ich, sogar mal 3 Kinder gleichzeitig an der Schule mit Diabetes. Das war dann auch so, dass während der Pause eine Hilfe kam, um den Blutzucker zu messen, weil es war auch da noch nicht die Pumpe und CGM so aktuell, bei Kindern zumindest noch nicht. Und ich war natürlich immer Ansprechpartner, ganz klar. Ich bin dann auch schon mal hier und da gefragt worden, was machen wir jetzt mit dem Blutzuckerwert und wie spritzen wir jetzt mit dem Pen irgendwie nach? Das war dann immer ganz hilfreich. Es lagen natürlich auch die berühmten Glucagen-Hypo-Kits immer im Kühlschrank neben meinem, die natürlich auch zum Glück nie zum Einsatz kamen. Aber ansonsten lief das alles sehr unproblematisch ab. Die fuhren auch mit auf Klassenfahrt, da war dann das Elternteil mit dabei und hat ein bisschen drauf, Auge drauf geworfen. Und ich kann mich an keine großen Zwischenfälle erinnern.
Gibt es denn ein prägendes Erlebnis in Sachen Diabetes in der Schule für dich?
Für mich, ja, das ist dann mal keine Unterzuckerung gewesen. Aber ich habe vor einigen Jahren, als ich so mit dem CGM-System begonnen habe, fand ich das am Anfang, nach den vielen Dingen, die ich ja schon im Laufe meines Diabetes-Managements erfahren habe, war ich ziemlich gestresst dadurch. Die Pumpe musste ich aber auch erstmal einpendeln und mit dem IQ gucken, was drückt sie ab, wie läuft das mit den Blutzuckerwerten. Ich fühlte mich also ziemlich nah am Burnout. Ich war ziemlich fertig. Und in der Schule kamen nochmal ein paar Päckchen obendrauf, die ich jetzt auch noch machen sollte, übernehmen wollte, sollte. Und ich bin ziemlich zusammengebrochen und habe mich aber nicht krank gemeldet, sondern bin am nächsten Tag zu meinem Chef und habe ihn gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was es heißt, Diabetes zu haben? Und er guckte mich an und sagte, nee, eigentlich nicht so wirklich. Und dann habe ich ihm wirklich mal von so einem Alltag erzählt. Wir rennen durch die Schule, wir müssen da mal was abholen, wir müssen hier mal was abholen. Wir sind aufgeregt, weil irgendwelche Kinder was angestellt haben. Es ist ja für uns auch gar nicht oft beeinflussbar, was der Zucker jetzt gerade macht. Eben geht er hoch wegen Stress oder geht er runter, weil ich wieder joggen muss durch die Schule, weil ich irgendwas holen muss, organisieren muss. Habe ihm das alles erzählt und er guckte mich an und sagte, ja, okay, dann nehmen wir dir jetzt mal ein paar Päckchen ab und du guckst jetzt erstmal, dass du das in den Griff bekommst und dann schauen wir weiter. Und das war für mich unheimlich wichtig, dieses Gespräch in dieser aller Offenheit, die ich ja bis dahin selten an den Tag gelegt hatte. Und mein Chef hat mir diesen Zusammenbruch auch nie übel genommen. Im Gegenteil, also der konnte sich irgendwie Jahre später gar nicht mehr richtig daran erinnern, weil ich dann wieder ganz normal funktioniert habe, weil es für mich einfach reicht, es einfach mal loszuwerden. Und das ist auch so ein Rat, den ich gerne weitergebe, bevor man sich das alles mit sich selber ausfrisst. Meine Erfahrung jetzt, lieber mal offen und ehrlich reden und dann kann man Lösungen finden. Und das war für mich sehr prägend in der Zeit.
Also finde ich gut und ich glaube auch, dass unsere Kinder schon wesentlich offener mit dem Thema umgehen, einfach weil es durch die Technik ja auch sichtbarer ist und man es ja auch heute gar nicht mehr so wirklich verstecken kann. Und ich glaube, wenn ich meiner Tochter sagen würde, versteck das mal, die würde mich auch ganz blöd angucken, weil es für sie normal ist und für ihr Umfeld eben auch. Insofern hast du natürlich auch wirklich viel Entwicklung mitgemacht, ne? Also von der Technik her und auch vom Psychologischen her. ist das ja alles wesentlich offener geworden in der Zeit, in der du mit deinem Diabetes gelebt hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch kein Instagram oder kein Facebook oder irgendwas am Internet oder Computer, wo ich mir irgendwas hätte an Kontakten suchen können. Das war wirklich eine ganz andere Welt, in der ich dann groß geworden bin. Und so mehr und Schritt für Schritt öffnet man sich dann doch und schließt sich dann den neuen Dingen an.
Sag mal, wie gehst du denn mit dem Thema Folgeerkrankung um? Seid dein Mann und ihr euch da immer einig?
Wir sind uns eigentlich einig, dass das eine sehr untergeordnete Rolle in unserem Leben spielt. Also über Folgeerkrankungen reden wir sehr selten. Wir wissen beide natürlich, klar, welche Gefahren und Komplikationen drohen. Natürlich versuche ich natürlich auch aus diesem Grund meinen HbA1c zwischen 6,0, 6,8 irgendwie zu halten. Und auch trotz meiner eher lockeren Jugend, wo ich ja nicht die Werte immer so optimal hatte, bin ich auch bisher von Folgeerkrankungen verschont geblieben. Ich habe eine ganz leichte Retinopathie, die ich aber auch durch eine gute Einstellung seit Jahren zum Stillstand gebracht habe. Und ja, mein Mann hat das in dem Buch eigentlich auch ganz passend formuliert. Er sagt nämlich, der hohe Zucker, muss man sich vorstellen, der im Blut verbleibt bei hohen Blutzuckerwerten, verhält sich irgendwie so ein Halbstarker auf der Straße. Also der kommt auf dumme Ideen. Und der macht Unsinn. Das heißt zum Beispiel, in dem Falle schädigt er natürlich die Gefäßwand und führt zu Einlagerungen oder auch zum Gefäßverschluss. Aber das macht letztlich jeder erhöhte Zuckerwert. Also auch der, der nur ganz kurz irgendwie mal über den 200er Bereich geht. Aber unser Körper kann eben auch, und das finde ich total wichtig, viel von diesem Unsinn aushalten. Und der Körper repariert dann auch ganz schnell diesen kurzzeitigen Schaden. Das finde ich ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass kurze, hohe Werte natürlich nicht gut sind, aber auch nicht dramatisch. Also, dass man da jetzt nicht mehr weiß, was draus macht, gerade in Bezug auf die Kinder, wo es ja auch immer wieder dazu kommt. Wichtig ist eigentlich, dass diese Schäden und diese Reparaturmechanismen, die der Körper dann macht, nicht langfristig überfordert werden. Also, dass es nicht ganz lange dauert, so ein hoher Zucker. Und dann muss man sich auch klar machen, das haben wir auch kurz mal drüber gesprochen, mein Mann und ich, dass es halt Menschen gibt, die trotz guter Einstellung schon früh Folgeerkrankungen haben und andere bei schlechter Einstellung vielleicht nie irgendeine Folgeerkrankung bekommen. Dafür gibt es auch keine Antwort. Da gibt es auch irgendwie, ist das ein großes Rätsel noch. Wahrscheinlich spielen die Erbanlagen eine wichtige Rolle. Aber letztendlich kann man nur täglich aufs Neue dafür sorgen, möglichst gute Zuckerwerte zu haben. Und mehr Einfluss hat man eben auf diese Folgeerkrankungen nicht.
Und im täglichen Diabetesmanagement, jetzt wo dein Mann ja wirklich auch beruflich mit Diabetes zu tun hat, redet er dir da viel rein oder ist das dein Terrain oder wie arrangiert ihr euch da?
Ja, das sagst du schon richtig. Der Diabetes ist eigentlich mein Diabetes und nicht unser Diabetes oder sein Diabetes. Als wir uns kennenlernten, hatte ich schon 10 Jahre mit meinem Typen Number One gelebt und er arbeitete als Assistenzarzt, zwar auch schon im diabetologischen Bereich, kannte sich da aus. Er stand und steht natürlich als Ehemann und Partner oft in der zweiten Reihe und hatte auch schon mal so manches Problem mit dem Typ Number One. Aber was in dieser Dreiecksbeziehung eigentlich immer geblieben ist, ist, dass ich mein Leben mit dem Diabetes komplett allein manage. Er hin und wieder mit Rat und Tat natürlich zur Seite steht und wenn ich es brauche und danach frage, hilft er mir und versteht natürlich sehr viel schneller, was los ist. Und das könnte ich mir auch so ein bisschen bei Mutter und Kind vorstellen. Die Mutter ist so der Ratgeber, der viel weiß, aber irgendwie sollte das Kind dann auch seinen Diabetes irgendwann managen. Mein Mann ist nie kontrollierend gewesen. Ich musste mich nie irgendwie rechtfertigen. Er hat zwar auch diese Follower-App, dass er also auch meine Unterzuckerung oder so dann mitgeteilt bekommt. Aber auch dazu kommt eigentlich nie eine Bemerkung. Hör mal, du hast schon wieder. Wieso hast du denn schon wieder? Also das kenne ich von ihm überhaupt nicht. Letztendlich ist natürlich unsere Beziehung natürlich ein Glücksfall in Bezug auf den Diabetes. Denn Hajo weiß immer, was los ist, versteht ganz schnell, wenn irgendwas mit mir nicht stimmt. Er konnte mir auch schon 2-3 Mal bei wirklich schlimmen Unterzuckerungen. Und einmal hatte ich tatsächlich auch schon den Tunnelblick. Da war ich schon ganz, ganz weit weg in der Nacht. Mir selbst helfen. Ich brauchte keinen Notarzt. Und andersrum ist er natürlich durch mich in die Probleme von Menschen mit Diabetes ganz anders involviert und kann viel besser nachvollziehen, wie ein Leben und der Alltag mit Diabetes ist. Und das ist, glaube ich, viel mehr, als das nur in der Wissenschaft steht oder in irgendwelchen Studien herausgestellt wird und kann natürlich dieses Alltagswissen auch an seine Patienten wieder weitergeben. Von daher haben wir so eine Win-Win-Situation mit meinem Typ Number One.
Ja, das stelle ich mir sehr, sehr wertvoll vor, wenn der Arzt der einen selbst betreut oder der mein Kind betreut, eben selbst auch das Thema Typ 1 Diabetes in seinem direkten Umfeld hat, dann ist, glaube ich, wirklich das Verständnis viel größer. Und ich kann mir vorstellen, dass das einiges erleichtert, auch für die Personen mit Diabetes, die er betreut, weil es einfach, er hat ja ganz andere Einsichten in den Alltag mit Diabetes.
Genau, und auch jetzt, also sowohl für das Buch als auch für manche Interviews, die ich jetzt auch schon gegeben habe, wo ich dann doch auch natürlich nochmal frage, wie ist das, kann ich das so und so sagen und stimmt das so? Und ich dann auch selber mir Gedanken mache und er auch dann nochmal reflektiert, hör mal, du hast da damals das und das gesagt und das stimmt eigentlich, so genau ist das auch, das muss man sich nochmal bewusst machen. Also dadurch natürlich so eine gegenseitige Befruchtung immer wieder stattfindet, das ist sehr schön, das stimmt.
Was ist denn dein wichtigstes Lebensmotto in Sachen Diabetes?
Also für mich stand immer fest, nicht der Diabetes bestimmt mein Leben, sondern ich. Also das klingt immer so, aber so ist es. Ich stehe als Mensch im Mittelpunkt und andererseits ist alles möglich. Zwar mit mehr Aufwand und mit mehr Organisation und nicht unbedingt spontan, aber man kann doch sehr viel auch mit Diabetes erleben. Mein Neffe hat in meinem Buch das total schön formuliert. Den Vergleich würde ich auch gerne so weitergeben, denn er spiegelt so wirklich, wie ich damit umgegangen bin. Er sagt nämlich, dass es für ihn immer so gewirkt hat, dass die Krankheit der Diabetes zu mir gehörte, aber eben ohne, dass der Diabetes mich charakterisiert hat. Ich habe mich nie übermäßig mit ihm identifiziert, sondern ich habe das eher wie so ein Gepäckstück angesehen, mit dem es zwar schwieriger war, einen Berg zu besteigen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das beschreibt genau meinen Umgang. Also ich habe ein ganz normales Leben geführt, immer mit dem Gepäck Diabetes dabei, habe ihn früh angenommen, aber er hat nicht mein Leben bestimmt. Und es wurde auch nicht ständig über ihn geredet.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da war ich am Anfang auch noch am Arbeiten und manchmal hat man auch einfach so Phasen, wo man gerade doch mal wieder ein bisschen mehr drüber spricht. Und ich versuche mich da auch immer zusammenzureißen, auch für die anderen Kinder, ne, für die Geschwisterkinder, dass eben dieser Diabetes nicht ständig und immer überall an der Tagesordnung steht. Nach der Eingewöhnungsphase, sage ich mal so, wo das vielleicht auch normal ist, ist es aus meiner Sicht auch, wie du beschreibst, ganz, ganz wichtig, dass er einfach so mitläuft, aber eben nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt und andere Dinge halt auch dann wieder eine Rolle spielen und in den Vordergrund kommen und auch die Familienbalance dann mal wieder eine Chance hat, wenn man sich erstmal so eingespielt hat mit dem Diabetes, auch eben andere Themen wieder schön nach vorne zu holen und eben nicht nur über Diabetes zu sprechen. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, die wir Eltern auch haben, diese Balance da in den Familienalltag wieder reinzubringen.
Ich kann mir vorstellen, dass es super schwer ist, aber es geht ja auch um das Kind und ich glaube, dem Kind tut es auch gut, wenn eben nicht immer darüber dann irgendwann mehr gesprochen wird, sondern andere Sachen wieder in den Fokus gerückt werden.
Genau. Sag mal, meine letzte Frage, was möchtest du den Eltern von Typ-1-Kindern mit auf den Weg durchs Leben mit ihren Kindern geben?
Tja, also zum einen finde ich deinen Ansatz sehr wichtig. Wichtig und auch richtig. Du sagst ja so ein bisschen und zielst darauf ab, jedes Jahr dich so ein bisschen mehr zurückzuziehen aus dem Diabetes-Management des Kindes. Und das finde ich total gut. Das bedeutet für mich auch nicht mehr, wir haben Diabetes, sondern mein Kind hat Diabetes. Oder nicht mehr, wir haben eine Hypo nicht vorausgesehen, sondern hin zum, du hast die Hypo nicht vorausgesehen. Und dann vielleicht, das ist ja nicht so schlimm, denn das passiert ja auch Menschen, die auch schon 40 Jahre Diabetes haben. Das ist so. Man kann versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und es wird auch da noch viele nächste Male geben. So ist das Leben einfach mit Diabetes. Schaut nicht ständig auf den Time-in-Range-Status, denn es wird immer Tage geben, wo es hoch und runter läuft. Das bezeichnet nicht euer Leben und das ist es auch nicht, was nur allein wichtig ist. Es gibt Tage, wo man alles selbst richtig gemacht hat und dann kommen andere Sachen dazu, die erwähne ich jetzt nicht mehr alle, ihr kennt sie alle, wo man dann doch keinen Einfluss mehr darauf hat. Und was ich ganz wichtig finde, den Kindern Freiraum zu lassen, haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, redet nicht ständig über den Diabetes und dann im Hinblick auf die Pubertät, du hast mich gefragt, wie es bei mir war in der Pubertät, ich kann mir heutzutage vorstellen, ja, Pubertät nervt sowieso, ne? Man ist mit sich ja total mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Und es wird passieren, dass in der Zeit die Zuckerwerte auch hoch und runter spielen, weil auch die Hormone irgendwie dazukommen und man sich sowieso vielleicht so ein bisschen gegen das eine oder andere wehrt. Und da, glaube ich, ist es super wichtig, sich rauszuhalten als Eltern. Denn mir ist bei der Thema auch so ein Gedanke noch gekommen, die Akzeptanz von Diabetes, die spielt ja immer eine wichtige Rolle. Und wenn man als kleines Kind Diabetes hat, dann nimmt man das so an, weil Mama sagt das jetzt so und wir müssen das machen. Und ich glaube, da ist die Akzeptanz ganz groß bei den Eltern. Ich glaube, wenn ein Kind in die Pubertät kommt, durchläuft der Jugendliche nochmal eine zweite Akzeptanzphase, in der es jetzt, wo es allein für sich sorgt, auch selber akzeptieren muss, nochmal, wie das Leben mit Diabetes ist. Und ich stelle mir das sehr kontraproduktiv vor, wenn Eltern dann kontrollieren und fragen und kritisieren, wieso hast du denn da nicht, sondern da wirklich die Kinder mal machen lassen. Es wird niemals so schlimm wahrscheinlich werden, dass man sich die allergrößten Sorgen macht, wenn man vorher viel gut gemacht hat. Aber das Schlimmste passiert, wenn die Kinder dann völlig boykottieren und den Diabetes überhaupt nicht mehr akzeptieren. Ja, das finde ich eine ganz wichtige Sache für meinen Mann. Und mich war es immer super wichtig, dass die Kinder irgendeine Aufgabe hatten, irgendeinen Sport, irgendein Hobby, über das sie sich definieren konnten und glücklich waren. Und das ist ja auch beim Diabetes ganz doll möglich. Man kann, alle Sportarten stehen einem eigentlich offen. Ich selbst habe als Kind Handball gespielt und Tennis gespielt. Ich habe in meiner Zeit geritten, gesegelt. Ich habe vor 4 Jahren noch den Tauchschein gemacht. Es ist alles möglich, immer mit was mehr Plan und Organisation, immer mit dem zusätzlichen Gepäck auf dem Rücken. Aber die Kinder und Jugendlichen, die schaffen das besser, glaube ich, als die Eltern sich das manchmal vorstellen können. Und ja, versucht einfach, dass der Diabetes das Leben eurer Kinder nicht bestimmt, sondern eure Kinder das Leben bestimmen.
Ein schönes Schlusswort. Und auf die Pubertätsthemen gehe ich dann vielleicht irgendwann, wenn ich vielleicht ein Buch über Pubertät schreibe, auch nochmal ein und werde dann noch an unser Gespräch zurückdenken. Ja. Danke, liebe Andrea, dass du heute bei mir warst. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und deinem honigsüßen Typ Nummer 1 und deinem Mann und eurer Dreiecksbeziehung alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank, Maren, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche auch dir und deiner süßen Tochter alles, alles Gute.
Dankeschön, dann sage ich mal Tschüss und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
Danke gleichfalls, Tschüss.
Ja, wenn du auch mal Gast im We Are Family Diabetes Podcast sein möchtest oder eine Familie kennst, die hier gut reinpassen würde, dann kontaktiere mich doch einfach per E-Mail unter marenstürny@icloud.com. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage Tschüss für heute.